Hallo da draußen. Eine Woche um. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Da gab es mal so einen Spruch in meiner Jugend im Rundfunk. Hier ist ein neuer Podcast-Beitrag, eine neue Geschichte für diese Woche. Mitten in Berlin am Anhalter Bahnhof befindet sich das nagelneue Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ein einzigartiger Lern- und Erinnerungsort zur Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration in Geschichte und Gegenwart, wie dieses Dokumentationszentrum von sich selber sagt. Es war in den Medien unter dem Namen Museum der Vertriebenen. Erst gab es Proteste, ob dieses doch eine Art Museum der revanchistischen Vertriebenenverbände sei. Eine bekannte Politikerin, die von der CSU zur AfD gewechselt ist, Erika Steinbach, war wohl mitgenannt bei der Entstehung. Aber ich denke, man hat einen guten Kompromiss gefunden und würdigt nun Migrantinnen vieler Generationen und geografischer Gebiete. Der UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi sagte dazu, als zu diesem Thema: Wir beobachten eine veränderte Realität. Vertreibung betrifft aktuell nicht nur viele Menschen, sondern sie ist auch kein kurzfristiges und vorübergehendes Phänomen mehr. Wir brauchen eine grundlegend neue und positivere Haltung gegenüber allen, die flüchten, gepaart mit einem viel entschlosseneren Bestreben, Konflikte zu lösen, die jahrelang andauern und die Ursache dieses immensen Leidens sind. Ich denke in diesem Zusammenhang vor allem an die aktuelle Ukraine-Politik, die uns besonders betrifft hier in Europa und natürlich zu vielen Migranten und Flüchtlingen geführt hat. Mindestens 89,3 Millionen Menschen sind auf der ganzen Welt Ende 2021 gewaltsam vertrieben worden. Eine unheimlich große Zahl. In Deutschland seit 1953 stellten rund 6,2 Millionen Menschen einen Asylantrag, davon 5,3 Millionen seit 1990. Im Jahr 2021 wurden Asylanträge von insgesamt 190.816 Personen in Deutschland verzeichnet. Das sind Zahlen, die ich der Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge entnommen habe. Ich persönlich möchte mir gar nicht vorstellen, auf die Flucht gehen zu müssen. Uns Deutschen hat der nicht allzu ferner Vergangenheit das Thema Flucht ebenfalls betroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Gruppe der von Migration betroffenen Deutschen 14 Millionen Menschen groß, die zwischen 1944 und 1950 Thema bei Flucht und Vertreibung waren. Mehr als 17 Millionen Deutsche lebten vor Kriegsende auf dem heutigen Gebiet von Polen, den baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Jugoslawien und Rumänien. 17 Millionen war auch die Einwohnerzahl der ehemaligen DDR, ein ganzes Land sozusagen. Hört dazu nun die folgende Geschichte. Ich hoffe, sie erreicht euch. Der Titel der Geschichte: Fahrgastzähler. Nun kam ihm wieder dieses schlechte Gewissen auf, als er die alte Dame sich mühselig an der Haltestange festklammern sah. Aber es war sein Arbeitsplatz, auf dem er saß, konnte ihn gar nicht freimachen. Der Sitz hinter der Plexiglasscheibe des mittleren Ausstiegs. Der Ausstieg, der auch als Einstieg benutzt werden konnte, von Benutzern eines Kinderwagens, Rollstuhles, Rollators oder Fahrrades. Da thronte er auf dem Schoß, die Aktentasche. Im Innern gluckste bei jeder Bodenwelle der Kaffee in der Thermoskanne. An den Endhaltepunkten trank er diese lauwarme Brühe. Wenn der Busfahrer zugänglich war, unterhielt er sich mit ihm, während er das neue Erfassungsblatt für die nächste Streckenführung auf dem Klemmbord zurechtrückte. Fahrgastzähler. Wer hätte das gedacht? Nun hatte er eigentlich gehofft, seine Rente genießen zu können, aber nach der letzten Mieterhöhung reichte es nicht aus. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Dieser stupide, sitzplatzraubende Job gab ihm die Möglichkeit, sich mal eine Flasche Wein zu leisten. Der Bus hatte die große Wendeschleife genommen, an der Endhaltestelle standen viele Fahrgäste. Er sah sich gerne die Leute an und ahnte oder erdachte sich deren Geschichten. In den Gesichtern spiegelten sich ganze Lebensläufe. Da war er geübt. Hätte man ihn gefragt, er hätte Weissager ähnliche Dinge behauptet. Da gab es den Jungen, der zu Hause Ärger hatte, vermutete er, immer zu blass, immer zu ernst. Den Blick gesenkt, vermeidend, man könnte ihm ansehen, dass er wieder eine schlechte Note in der Klassenarbeit geschrieben hatte. Seine Hände waren nie offen, immer hielt er die Daumen fest. Und mit diesen Fäusten zog er auch seine zu weite Hose hoch. Vielleicht knapperte er an den Nägeln und versteckte diese so. Angewöhnt und so verräterisch. Oder die flotte Biene von ungefähr 60, die jeden Mittwoch zum Tanztee in die Mosurenstraße fuhr, aufgedonnert wie eine alte Fregatte und in Vorahnung auf ihre Kavaliere ein verträumtes Lächeln im Gesicht. Sie war umhüllt von süßem Duft, gleich einer schweren, flauschigen Stola. Da war dieser Mann, Südländer, hilfsbereit, als erwarte er einen Orden. Diese Hilfsbereitschaft, die anderen das Gesicht öffnete und ein Nicken entlockte. Der Person mit Kinderwagen hinein oder heraushalf, seinen Platz anbot, andere freundlich zum Weitergehen im vollen Gang aufforderte oder ein Busfenster zuklappte, wenn es zu sehr zog. Es war ein Mikrokosmos der Gesellschaft im Bus und es waren diese kleinen Geschichten, die ihm gefielen. Er klickte jedes Mal seinen Zähler in der Faust, las ihn nach Schließen der Türen ab und übertrug die Anzahl ausgestiegener Fahrgäste in die Zeile der Haltestelle. Masurenstraße 10, Cottbusser Allee 5, Mariengasse 2, Bismarckallee 14 und so weiter. Wenn niemand ausstieg und der Bus durchfuhr, weil auch nicht einer einsteigen wollte, musste er aufpassen, nicht zu sehr zu träumen und eine Null eintragen. Diese Daten musste er nun 3 Monate erheben. Die Abteilungsleiterin Personenbeförderung hatte es ihm so motivierend erklärt, als hinge von ihm allein der gesamte Nahverkehr des Ortes ab. Also saß er klickend am Ausstieg und erfüllte seinen Zweck im großen Getriebe des Busverkehrs der Stadt. Da war sie eines Tages, die Frau, die ihn so erschreckt hatte. Einem Widerschein gleich war das Gesicht bis auf seine Höhe gekommen. Sie hatte sich an die Scheibe vor seinem Sitz gestellt und ins Leere geblickt. Aber sein Gesicht, dem ihren gegenüber, der Glasgrenze zwischen ihnen, war ihm unheimlich, als sehe er in die feminine Variation seines Gesichtes. Jetzt nickte sie ihm grüßend zu, wie sie es seit der zweiten Begegnung jeden Tag tat. War ihr auch eine Ähnlichkeit aufgefallen? Wer war die Frau? Er sollte sie fragen. An dieser Station war der Bus gewöhnlich sehr voll. Eigentlich war im Fahrgastraum kaum noch ein Durchkommen. Die Dame kam noch bis zu dieser Glasscheibe am Austritt und weiter wäre gar nicht möglich gewesen. Er hatte sich einen Plan erdacht und heute würde er ihn umsetzen. Er hielt einen Zettel gegen die Scheibe, nur postkartengroß. Sie lächelte und nickte. Dann stieg sie aus. Am Folgetag hielt er einen neuen Zettel an die Scheibe des Platzes, den die Dame schnell aufgesucht hatte. Sie las und schüttelte den Kopf, die Schultern dabei angehoben. Tags darauf kamen sie leider nicht bis an die Scheibe, aber er hielt kühn den Zettel in den Gang. Sie bemühte sich, ihn zu lesen. Andere Businsassen halfen und lasen vor. Dann lächelte sie und nickte eifrig. bevor sie ausstieg und von der Straße aus ihn ansah und hilfesuchend die Arme hob. Er konnte kaum den nächsten Tag erwarten, saß und klickte, träumte und betrachtete nicht wirklich die bekannten Gesichter, bis der gefüllte Bus die Haltestelle erreichte, die ihm so wichtig geworden war. Sie schob und drängte durch den vollen Gang. Er beobachtete, wie sie sich da und dort entschuldigte, bis sie an der Scheibe stand und mit den Augen nach einem Blatt Papier suchte. Er hatte sich nicht gleich gewagt. Dann hob er seine Frage, nachdem sie ihn mit der Hand wedelnd aufforderte. Sie las, sah ihn an, las erneut und blickte ihm lange in die Augen ohne Reaktion. Es war ein bisschen, als würde die Zeit für Sekunden in Zeitlupe laufen und alle Geräusche auslöschen. Der Bus hielt an der Haltestelle, an der sie sonst ausstieg. Leute drängten auszusteigen. Er klopfte an die Scheibe. Es gab laute Stimmen. Der Bus knatterte und brummte. »Geht es denn da nicht weiter?« Sie wirkte einen Atembezug lang, als wolle sie nicht aussteigen, wurde aber mitgerissen, stürzte fast hinaus. Ihm entfuhr ein »Oh!« Auf der Straße nickte sie heftig und winkte. Ein Winken, dass es aussah, als wolle sie ihn zu sich rufen. Mit heftigem Herzklopfen war er nach dieser Tour nach Hause gekommen und besah seine Zettel. »Sind Sie aus Schlesien? Haben Sie Geschwister? Hatten Sie einen Bruder in Ihrer Kindheit? Heißt oder hieß Ihre Mutter Marlies?« Und er schrieb seinen neuen, letzten Zettel, den er sicher nicht benutzen würde. Er würde sich nicht auf seinen Arbeitsplatz setzen, sondern an der Bustür warten. »Ich bin Klaus, der auf der Flucht bei Tante Liesel geblieben war.« Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Sagt es weiter, verteilt sie, macht gerne ein bisschen Werbung für mich. Hat sie euch nicht gefallen, sagt es mir. Und ich überlege, was ich besser machen könnte. Und allen wünsche ich Frieden und ein Zuhause, das wir uns finanziell auch leisten können, wo wir es warm und trocken haben. Bis nächste Woche, euer Bernd.